Die Rennen bleiben knapp, doch Max Verstappen gewinnt auch in Spanien die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Hola und qué tal, wie für unsere spanischen ZuhörerInnen da draußen, denn dieses Wochenende war es angesagt, der große Preis von Spanien geschlagen in Barcelona war am Rennkalender und wir haben heute die Rennanalyse für euch am Start. Das sind einerseits natürlich ich, Timo, darf euch wie gewohnt hier begrüßen und René.
Buenos dias, liebe Motorsportfreunde. Unser Spanisch aufgeboten. Ja,
130 Tage Spanisch-Streak bei Duolingo, die hat sich ausgezahlt. Und fünf Jahre Schulspanisch. Dafür erschreckend wenig hängen geblieben. Unser waches Spanisch-Ass, der Mann, der alle Sprachen kann, den müssen wir euch leider vorenthalten. Matti, heute aus beruflichen Gründen verhindert aufzunehmen. Der muss lernen. Das geht natürlich vor. Bildung geht immer vor, außer ihr hört's Overtake. Das kann man gut nebenbei hören, würde ich nämlich sagen. So ein bisschen, weißt, das Mathebuch aufschlagen, weißt, so ein paar Dreisätze lösen, so eine Kurvendiskussion und daneben parallel so ein paar Klassikerfolgen vielleicht auch von Overtake mal hören, wie es eigentlich war 2022 damals. Würde ich nur empfehlen. Beste Nebenbeschallung.
Absolut.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Natürlich, wir sind brandaktuell. Es ist ja Dienstag und ihr habt jetzt am Wochenende den großen Preis von Spanien hoffentlich geschaut. Und wenn nicht, René, würdest du sagen, haben unsere ZuhörerInnen da etwas verpasst oder waren sie klug und haben ihren Sonntag vielleicht mit Schwimmen oder Donauinselfest oder was auch immer besser verbracht?
Na, ich sag mal, sie verpassen was, wenn sie die Rennanalyse nehmen.
Das auf jeden Fall.
Das ist diplomatisch.
Wir müssen nicht diplomatisch sein. Wir sind ein unabhängiges journalistisches Medium. Wir dürfen da gut rausballern, was wir wollen.
Dann lass es mir mit mehr Klarheit sagen. Also Spanien mittlerweile ein Garant für stabile Verhältnisse. Es gab ja schon letztes Jahr kein Safety Car und nicht mal eine gelbe Fahne. Und auch dieses Jahr wieder nicht. Geordneter Start, keinerlei Kollisionen, PC Racing Incidents, aber Spanien, ein sehr geordnetes Rennen. Also ich sag mal, bin froh, dass es DRS gibt und die zwei Stops, damit sich da ein bisschen was tut. Also auch mit Reifen war heute schon zu gewinnen und zu verlieren in der Strategie. Ohne DRS würde man vielleicht längere, spannendere Kämpfe sehen, denke ich mir dann immer. Also so der DRS-Effekt ist dann doch immer ein großer Pusher, wenn man sich mal rangesaugt hat, wo. Aber ja, man muss sagen, Startaufstellung hat man ja den Lando auf Pole, Max auf der 2 und Lewis auf der 3 und den Giorgi auf der 4. Gab einen recht fulminanten Start, wo der Giorgi das Duell des Max und des Landos genutzt hat und sie von 4 auf 1 katapultiert hat. Das war echt eine coole Szene.
Das war richtig stark, muss man sagen. Ja, da
das war echt eine coole Szene.
Da hat er dann wieder reingegriffen. Über Giorgi, da werden wir eh noch näher drauf eingehen. Ist ja für mich, war das irgendwie so ein bisschen die tragische Figur dieses Wochenendes. Der hat da Höhen und Tiefen erlebt innerhalb von diesen 66 Runden. Aber ja, da gehen wir noch rein. Das höchste Hoch von dem Rennen war auf jeden Fall der Start, dass er sich da von 4 auf 1 katapultiert. Das haben wir wirklich sehr selten, habe ich das Gefühl. Also ohne irgendeinen Crash oder so. Und
das gefühlt noch nie gesehen, ja. Oder? Also und ich meine, das war wirklich tolles Racing. Aber du merkst dann in der Runde 2, wenn es DRS freigeben wird, der Red Bull mit diesem überragenden DRS-Effekt, der fährt dann vorbei wie beim Traktor. Ne?
Ja.
Da kannst du nicht racen, abdecken, das ist keine Chance.
Na, das muss ich auch sagen. Max,
zack, ja. Weg. Und ich meine dann ein bisschen mit der Brechstange, ja, cool, cooles Manöver von ihm, aber unaufhaltsam.
Und da muss man halt auch sagen, da für viele, glaube ich, wird das jetzt sein, einer der entscheidendsten Momente eigentlich, der Start gewesen. Lando ja mit einer überragenden Quali-Runde auf der Pole gelandet, dann doch noch schneller als die schon starke Runde von Max. Beim Start, ach ja, da haben sie es dann, glaube ich, gefühlt verloren. Max ist da ein bisschen cooler gewesen. Das ist zwar dann auf Platz 2 geblieben, aber immerhin Lando überholt. Und ich glaube, man hat schon vorher auch gewusst, sowohl bei Red Bull als auch bei den selbst die optimistischsten Mercedes-Fans, glaube ich, haben ahnen können, dass jetzt sag ich mal über 66 Runden ohne gravierenden Zwischenfall gegen Max oder auch gegen Lando da jetzt sehr, sehr schwierig sein wird, das Rennen da ganz vorne zu beenden. Ja, Max war da ein bisschen kaltschnäuzig, habe ich das Gefühl gehabt, als Lando. Der hat sich da nicht beirren lassen, dass er so ein bisschen, ja, dass er wenig Platz gelassen wurde, ist dann auf die Zweite hochgekommen. Und ja, ich glaube dann, ja, der Effekt, wenn er jetzt 3 Runden später, ich glaube auch da hätte Max die Zehntel zufahren können, dass er ins DRS-Fenster kommt.
Sicher.
Also ich glaube da, ja, da war George auch, ja, das wäre zu optimistisch gewesen, da zu glauben, man kann das jetzt irgendwie die Führung da länger halten. Es sei denn eben, Max wäre vielleicht hinter Lando geblieben und hätte ihn dann noch beschäftigt und man hätte dann irgendwie sich einen Vorsprung rausbauen können, aber er hätte Fahrradkette. Schlussendlich ist dann in die ersten Runden gegangen mit George, Max, Lando und ja, Max hat dann George in, glaube ich, geht gleich Runde 3 oder Runde 2 die Führung abgenommen und sie in Nettozeit eigentlich auch nicht mehr hergegeben.
Genau, also man muss ja sagen, bei Red Bull wieder die Boxenstopps genial funktioniert. Die 1-9er, die ballern die jetzt einfach, ja. Gell? Also unglaublich und das kennen die anderen Teams in der Form nicht. Mercedes hat zum Beispiel einen ganz grottigen Stopp gehabt, wo hinten das Rad nicht wollte. Beim George, da waren wir, glaube ich, bei 5,3, 5,4 Sekunden und auch bei die McLaren, also so beim Lando, glaube ich, waren wir so 3-4er dabei. Das tut halt weh, wenn der Max in 1-9 stoppt, gell? Also, was du da verlierst.
Du verlierst eine Sekunde, wenn du so 2 Stopps hast und der eine macht einen 1-9, einen 2-3 und du machst, ja, 2-3-0 oder so. Du verlierst halt eine Sekunde und das ist viel,
ja. Schon zu viel, gell? Ja. Weil da musst du eine überragende Runde auf dem Soft rausquetschen und das kostet halt auch Lebenszeit. Das war eigentlich, finde ich, eh das Interessanteste bei dem Grand Prix, die Reifenstrategie. Lando ist einen sehr, sehr langen ersten Stint gegangen auf dem Soft, der für mich ja nicht ganz verständlich war. Ich habe kurz gedacht, vielleicht machen sie einen Einstopper. Ich glaube, das haben wir alle gedacht. Dann war es aber doch nicht so. Und auf dem ersten Blick hat das für mich wie eine nachteilige Konstellation ausgeschaut, ewig auf dem Soft bleiben, weil da hat er eigentlich netto nur verloren auf dem Max.
Ja, so hat es auch für mich gewirkt. Ich glaube, da waren sie sich auch noch nicht einig, wie sie das Rennen angehen wollen, was ein bisschen natürlich spät ist, sage ich mal, nach der Hälfte des Rennens oder nach einem Drittel des Rennens, sich da irgendwie erst bewusst zu werden, riskieren wir es, fahren wir vielleicht einen Einstopper und schauen, ob wir Max hinter uns halten können, oder sichern wir noch weiter hinten ab. Die Mercedes waren schlussendlich eh keine Gefahr. Ich glaube, man hätte da ruhig auch ein bisschen riskieren können. Das wäre jetzt, glaube ich, dann nicht so schlimm geworden für sie. Dafür ist der McLaren aktuell zu stark. Aber ja, ich glaube, dieses lange draußenbleiben war schlussendlich der Todesstoß. Nicht, dass ich glaube, dass es mit einer anderen Strategie deutlich einfacher gewesen wäre, weil Red Bull einfach keine Fehler gemacht hat an diesem Sonntag, muss man sagen.
Genau. Und am Ende des Tages ist der Max wahnsinnig kontrollierter Fahrer. Also ich bin mir bei ihm nie sicher, ob er auf der letzten Rille gefahren ist.
Auf keinen Fall. Also gerade am Schluss bin ich mir ziemlich sicher, wo dann doch, sagen wir, die 7 Sekunden dann zu 2 Sekunden geworden sind. Das ist berechnet. Das ist einfach, ich muss nicht hier unendlich pushen, muss den Reifen nicht in Gefahr bringen, muss nicht das Auto in Gefahr bringen. Warum sollte ich, ob ich jetzt mit 2 Sekunden oder mit 5 Sekunden Abstand ins Ziel komme, bringt mir keine extra Punkte. Von daher sind sich die dem bewusst und eben, wir sagen es, ich glaube, alle 3 Rennen muss man uns mal sagen, wenn Max wieder eine starke Leistung abbracht, vollbracht hat, ohne markante Manöver gebracht zu haben, aber der hat einfach fehlerfrei seine Runden gefahren, Top-Zeiten hingelegt, keine Ausreißer nach unten und Red Bull hat halt eben mit den Boxenstopps, die perfekt waren und einer Strategie, die auch ja keine Fehler im Vergleich zu den Mitkonkurrenten dargeboten hat, das dann schlussendlich, ich glaube, für die anderen chancenlos gestaltet, gerade nach diesem Startmanöver, wo man den schärfsten Konkurrenten dann schon hinter sich lassen konnte.
Absolut, absolut. Eigentlich sehr interessant, wie die Leistung der Teams war. Mich hat zum Beispiel jetzt Alpine wirklich positiv überrascht. Man möchte schon fast von einem Lauf sprechen, oder? Die letzten 3 Wochenenden immer gepunktet.
Ja,
Small but consistent.
Nee, man muss sagen, im Vergleich zum Anfang der Saison ist das ja eine Top-Steigerung.
Sie sind schon auf Platz 7, also sie haben schön hasig
gespielt, das wird dann auch so bleiben. Wollen wir da jetzt Verschwörungstheorien aufmachen? Flavio Briatore, ein Wochenende offiziell zurück. Wir haben noch drüber geredet im Podcast, ich glaube vor 2-3 Wochen. Und jetzt ist er offiziell als Berater des Formel-1-Teams wieder am Start. Und was passiert? Die Teams, also die Fahrer schießen sich nicht gegenseitig ab, sondern holen sogar Punkte. Also ja, die Predatore-Magic wirkt schon.
Jetzt denkt die Racing Bulls, holen sie noch.
Ja, das ist, also wir sind bei 10 Rennen von 24 geplanten, also wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Max hat es auch schon das Wochenende gesagt, wenn du da jetzt irgendwie ein Auto so upgraden kannst, dass du weit vorne mitfahren kannst, ist da noch alles drinnen. Und das gilt natürlich auch für die Teams im hinteren Bereich.
Gerade dort würde ich sagen, oder? Weil vorne ist halt schon, also ganz hinten kommst du jetzt nicht mehr ganz vor, oder?
Also das auf keinen Fall. Nein,
wird schwierig, da wird schon ein schlimmer Downfall dabei sein, aber wenn man der McLaren ist ja irre, oder? Die Performance der letzten 4 Wochenenden, 30 Punkte, 30 Punkte, 28 Punkte, 25 Punkte.
Ja.
Also die ballern ja
und Punkte verbringen. Lando jetzt einfach entweder gewonnen oder auf Platz 2. Das erinnert mich ja wieder ans, war das Ende letzten Jahres? Oder vorletzten Jahres? Wo dann Lando einfach immer den Platz 2 eingefahren hat. Ich glaube, es war Ende letzten Jahres. Und ja, die sind aktuell, ja, das ist auf jeden Fall, vor allem Lando, ich habe das Gefühl, Piastri ist jetzt mit den Upgrades, die scheinbar das Auto beflügeln, ungefähr in einer etwas schlechteren Position als davor, gerade was den direkten Vergleich zu Lando angeht. Aber Lando ist Nummer 1 Gefahr. Also der hat jetzt ein bisschen die Charles Leclerc-Rolle vom letzten Jahr so ein bisschen angenommen für mich. So erster Verfolger. Er ist jetzt auch das erste Mal hier auf Platz 2 der Fahrer-WM gelandet. Und so gut war er noch nie platziert. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt, sage ich mal, ein Ferrari nicht da auch noch mit irgendwas um die Ecke kommt, wo ich sage, es wird Zeit, wenn sie noch was haben, dann kann das auch so einfach weitergehen, weil der Abstand ist groß, finde ich, von McLaren zu Ferrari gefühlt. Da, gerade wenn man es jetzt diesen Compridos Maßstab nehmen will, Lando ist ja auch, sag ich mal, kein Fahrer, den du da irgendwie, wo du mit Fehlern rechnen musst. Das heißt, den werden wir da jetzt auf jeden Fall noch viele Rennen da am Podium sehen.
Ja, man muss ja sagen, funktioniert vielleicht hausintern besser, weil der Ferrari-Teamsegen, der war schon mal harmonischer, wenn ich mir heute das Überholmanöver zwischen Charles und Carlos angeschaut habe. Die haben sich ja gegenseitig fast abgeschossen. Also irgendwie so, weiß nicht, wie gut die Zusammenarbeit noch funktioniert.
Das habe ich mich auch schon gefragt. Das ist gleich am Anfang so ein bisschen, die Funksprüche sind schwierig. Man ist wieder irgendwie auf der Ebene, wo sich öffentlich beschwert wird, wo man mokiert. Charles macht dann auch wieder da in der letzten Runde mit George im Duell einen Fehler. Das ist, ich weiß nicht, Carlos auch irgendwie lamentiert da, und ich glaube auch schon im Qualifying wurde da auch schon, gab es auch schon Spitzen. Das ist halt der Unterschied, was jetzt auf einmal funktioniert es nicht mehr so gut. Ich fahre nicht ständig aufs Podium, fahre um Sieg mit, was auch immer. Dann wird die Stimmung aufgeheizt, da glaube ich. Und Carlos hat nichts zu verlieren. Wir haben jetzt immer noch nicht Standpunkt der Aufnahme. Die Gerüchte um Williams verdichten sich, aber offiziell ist jetzt zumindest noch nichts. Ich weiß nicht, ob sich es dann beruhigt, sobald klar ist, wo er landet. Aber diese scheidenden Fahrer sind für viele Teams ein Problem her. Wir haben es jetzt auch bei Lewis gesehen. Also diese Sabotagevorwürfe, die es da ja irgendwie angeblich im Paddock gegeben hat. Natürlich nicht direkt mit ihm, sondern von irgendeinem Teammitglied, dass man Lewis da sabotieren will und die Autos schlechter macht als George Sainz. Das sorgt für Drama. Das ist schlimm eigentlich.
Ja, komplett. Ja, das bleibt sehr spannend. Vor allem, was halt wirklich schön ist, ist, dass es eigentlich sehr, sehr, sehr guter Kampf wird um P2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Da ist alles offen. Mercedes sehe ich da jetzt nicht mehr aufrucken, weil die sind fast 100 Punkte hinten. Und ich freue mich für Sie, dass jetzt überhaupt, muss man ja also auch wirklich hervorheben, konkurrenzfähiges Auto haben, die letzten 2 Wochenenden. Also das hat sich ja wirklich verbessert. Aber der McLaren, die Pace, der schaut richtig gut aus.
Ja, der schaut richtig gut aus.
Der ist der Aufsteiger momentan. Ferrari und Mercedes, also Mercedes auch ein Aufsteiger, Ferrari hadert ein bisschen, wie du sagst, mit seiner Position. Und bei Red Bull, da mache ich mir keine Illusionen. Der Max bringt das sicher heim. Ich meine, der Checo ist halt wieder Frechheit, oder? Also als Elfter gestartet, ich meine, gut, waren plus 3 Positionen, weil die Strafe aus Kanada
gekommen hat.
Aber trotzdem, er kommt halt einfach als Achter. Ja, ich meine, das ist halt auch,
Ja, vor allem, dass du einfach nicht aufholst mit dem Auto. Also das ist ja die Diskrepanz zwischen Max und Checo Fahrerleistung ist offensichtlich immens, weil das kannst du mir sonst nicht erklären. Der muss da ein bisschen mehr rausholen, wenn das Auto... Also das kann nicht sein, dass er nur Zweiter wird, wenn alle anderen dem Auto so maßlos unterlegen sind. Das ist
wirklich zu wenig.
Also ich weiß nicht, ob sich Red Bull da den Gefallen getan hat mit einer Zweijahresverlängerung wirklich. Weil gerade wenn wir dann haben, nächstes Jahr, ich erwarte nicht, dass jetzt Red Bull irgendwie mit Updates kommt, die wieder ein Dominanzlevel vom Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres herstellen. Und dann kannst du die nächsten 2 Jahre, 2026, mit den neuen Motoren sowieso Probleme kriegen, wenn du einen Checo da drinnen hast. Also
mit 26 sowieso alles neu gemischt, mit der ganzen aktiven Aero und die großen Regeländerungen, da ist sowieso alles White Scrap. Also da kann jeder Weltmeister werden, der da den richtigen Ansatz entwickelt. Aber ist, glaube ich, wieder nächstes Jahr schon schwierig. Adrian Newey nicht mehr da.
Ja.
Ich meine, die werden sicher noch über perfekte Boxen stopsen zu machen. Da fällt ihnen das ganze Team auseinander, aber vielleicht ist der Wagen nicht mehr drückend überlegen und der Max Verstappen, der zaubert da trotzdem einen Sieg raus, aber der Checo, tut mir leid, aber um P8 kämpfen ist ein bisschen wenig,
ja,
wenn ich Schützenhilfe brauche für einen Konstrukteur.
Das ist eben das. Der Konstrukteurstitel wird deutlich schwerer, weil ich die Fahrerpaarungen der anderen Teams deutlich stärker einschätze. Abgesehen von einem Charles-Lewis-Kombi, die ja, wenn das Auto halbwegs dann was taugt, richtig tödlich für die Konstrukteurs-WM sein kann. Mercedes dann vielleicht etwas abfällt, je nachdem, wer dieses zweite Cockpit dann bekommen wird. Und McLaren mit Piastri und Lando würde ich auch sagen, eins der stärksten Fahrer-Duos aktuell in der Formel 1. Wenn das alles näher zusammen ist und wenn sich vielleicht auch ein Ferrari oder ein McLaren herauskristallisiert als über längere Zeit konstant, das ist ja auch das, was Red Bull jetzt so ein bisschen in der Konstrukteurs-WM am Leben hält, dass Ferrari am Anfang der Saison stark war, dann wieder ein Wochenende schlecht, ein Wochenende gut, Wochenende schlecht, McLaren war am Anfang schlecht, dann wieder gut, dann wieder ein bisschen schlechter, wieder gut. Es kristallisiert sich keiner heraus, der dir richtig, richtig gefährlich wird, indem er ständig mit beiden Fahrern Topleistungen abruft. Und wenn du aber dann mal so ein Duell hast, wie sagen wir mal ein Mercedes 2021, wie es gegen Red Bull gefahren sind, wo es ja in der Konstrukteurs-WM dann darum geht, wie der zweite Fahrer performt. Und damit, glaube ich, werden sie richtig einfahren in den nächsten 2 Jahren. Und ich glaube eben, ja, wie du auch sagst, diese drückende Dominanz, die werden es vielleicht 26, wenn das wirklich jetzt irgendwie kann sein, dass die ein Meisterwerk da wieder hinliefern. Aber nächstes Jahr, glaube ich, konstrukteursmäßig schwierig. Ob es jetzt ein Max Verstappen ungefähr gleich starken Auto um die Fahrer-WM gefährlich werden kannst, weiß ich nicht. Dafür ist er schon wirklich zu gut. Aber ja. Schauen wir mal noch mal ein bisschen auf das aktuelle Rennen, bevor wir uns da zu sehr in der Zukunft verlieren. Lewis Hamilton, Platz 3, schon im Qualifying endlich mal den Teamkollegen geschlagen und jetzt im Rennen dann auch. Muss man aber sagen, dank der etwas besseren Strategie dann nochmal den George besiegt. Würdest du sagen, viel Lewis-Leistung oder war es auch dann, dass der George einfach auf den Harten rausgeschickt worden ist?
Schon auch der Soft. Der Soft in der Spätphase, den der Lewis gehabt hat, der war genial. Das hat ein paar alle gesehen, die mit Soft gefahren sind, gute Rundenzeiten geliefert. Mit dem Weißen oder keine Freude gehabt, der George. Also das hat man schon gemerkt. Der George, wirklich unglücklich. Du hast ja zu Beginn der Folge schon gesagt, irgendwie eigentlich eine brave Leistung braucht, das auch mit dem coolen Überholmanöver beim Start und dann doch nur die Blecherne abholen und Vierter werden irgendwie bitter. Also ich glaube, da war für den George nichts drin mit dem Reifen.
Das glaube ich auch. Und das war eben der Punkt, den ich gemeint habe, dass dann kriegt er den harten Reifen. Hat dieses starke Duell auch gegen Norris noch, wo ihn doch Parole bietet, trotz dem älteren Medium. Dann geben sie ihn auf den harten und hat dann gegen Lewis auf Soft keine Chance und muss dann noch gegen Leclerc, der auch den Soft hatte, zittern.
Aber ich freue mich natürlich für den Lewis, gell? Mal wieder Podium tut gut. Es ist das erste in diesem Jahr und es war die erste Top 6 Qualifizierung, glaube ich, gell, bei den Startplätzen. Das haben sie gesagt. Also das war ja wirklich bis jetzt eine sehr verhaltene Saison. Deswegen tut schon gut, dass er da schön gepunktet hat.
Ja, auf jeden Fall. Also es würde ich auch sagen.
Für wahrscheinlich die 300. Podiumsplatzierung hat er sich irgendeinen speziellen Platz im lagert wahrscheinlich in seinem Außenlager, wenn in der Wohnung kein Platz. Wie diese Greifen vom Podcast.
Irgendwann gibt es uns so eine Folge von diesem Storage Hunter, wo sie die ganze Zeit diese Storage Units aufbrechen und irgendwann ist da so eine Unit mit ganz vielen Reifen, die einem entgegenkommen, so Miniaturreifen. Keiner weiß, was es mit denen auf sich hat. Warum sind die unterschrieben?
Das ist ziemlich gut. Louis nie abgeholt. Ja. Vielleicht liegen es noch irgendwo bei Pirelli.
Na, aber Mercedes auf jeden Fall auch mit einem, ja, das ist ein Aufzeigen, das Podium sowieso. Und man hat halt auch zum Beispiel Ferrari halt hinter sich gehalten. In der aktuellen Konstellation, würdest du sagen, ist das auch so die Hackordnung, die du siehst? Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari? Oder würdest du sagen, dass Ferrari jetzt mit einem leichten Down-Wochenende aber trotzdem noch vor Mercedes einzuordnen ist?
Ich ordne es schon noch vor Mercedes ein. Also ich traue dem noch nicht so ganz, weil ich meine, Ferrari schon Rennen gewonnen diese Saison. Und die haben jetzt irgendwie gerade so ein bisschen einen Abwärtstrend, aber grundsätzlich, ich meine, die sind halt dann doch auf P2 in der Wertung und 80 Punkte vor Mercedes. Also die letzten beiden Wochenenden waren unglücklich, aber sonst waren schon eigentlich für das stabilere Team. Also ich glaube noch nicht ganz an den Untergang. Also don't do it, don't give me hope. Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, also ich sehe Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes. Und in Aston siege ich im Freifall tatsächlich. Boah, der schaut nicht gut aus, der Aston.
Aston im freien Fall, Platz 12 für Fernando Alonso und 14 für Lance Stroll. Ja. Alonso, habe ich mir auch gedacht, der hat das Rennen auch, der hat gelitten. Also das war ja, fürs Heimrennen war das ja ganz miserabel, wie das gelaufen ist. Der Start, wie gesagt, auch, also beim Start schon in die Bredouille gekommen, musste ausweichen. Und dann im weiteren Verlauf auch ins Kiesbett gekommen und ja, weiß ich nicht, war komplett von der Bildfläche verschwunden und der Aston Martin hat ja sowohl der von Alonso als auch der von Stroll komplett zahnlos ausgeschaut.
Absolut. Nicht funktioniert der Scheiß, also beeindruckend nicht funktioniert. Also es ist dieser typische Aston Martin Racing Point Force India Effekt. Am Anfang der Saison super Auto und dann slowly losing the championship.
Ja, absolut, würde ich auch sagen.
Schon wieder.
Sie waren halt, muss man halt auch sagen, dass dieses Jahr einfach gar nie wirklich gut waren. Also sie waren, also richtig nach richtig gedrückt haben es nie Richtung Podium.
Nein, nicht so wie letztes Jahr. Ja,
also,
ja, aber immer schlimmer waren.
Das auf jeden Fall. Und wenn jetzt die Gerüchte wahr sind, dass sie sehr stark oder dass sie die Bemühungen um Adrian Newey erhöhen, Und dann auch anrücken. Glaubst du, dass das was wettmachen kann für die nächsten Jahre?
Ich würde mir so wünschen, dass der Adrian zum Ferrari geht. Jeder von uns will doch jetzt einmal den Ferrari-Titel sehen, oder? Also es müssen jetzt noch nicht 20 Jahre vergehen zwischen zwei Ferrari-Titeln. Schaffen wir es vielleicht noch unter der zweiten abgeschlossenen Ferrari, oder? Weil klar, also wenn du einen Adrian Newey hast, dann wird das Auto besser. Du hast eh gemerkt, wenn da ein enger Mitarbeiter vom Adrian Newey abgeworben wird von Aston Martin, hast du Podiumsplätze gehabt letztes Jahr.
Ja, stimmt.
Das ist schon eine Key-Komponente, einen guten Aerodynamiker. Weil der Motor von Mercedes, der passt eh, das sieht man beim McLaren. Deswegen, der den Adrian Newey kriegt, ich glaube, der kriegt einen Weltmeistertitel, wenn er den 5 verpflichten kann.
Ja, das ist ein Hot Take. Also werden wir mal schauen, wo er landet und wie dieses Team sich da noch die Jahre entwickeln kann.
Nicht gleich, aber dem 2-3 Jahre und der zaubert der Weltmeisterkarre hin.
Ja, mal schauen. Vor allem, ich glaube, es hilft halt vor allem, wenn er dann irgendwie zu einem Team wie Ferrari kommt, wo er dann schon ein Fundament hat, zumindest an dem er arbeiten kann. Ich weiß nicht, wie viel es mehr bedarf, ein Aston Martin Fundament von null auf irgendwie da neu zu legen. Ich glaube, das wird dann noch ein bisschen länger dauern. Ich glaube, dann für Lewis gerade oder für Alonso, naja, Alonso weiß ich nicht. Für Alonso könnte es vielleicht auch.
Fahrt dann noch bis 50.
Genau, das ist halt das Problem. Selbst wenn ein Newey kommt, weiß ich nicht, ob er den Push bringen kann und dann gleich einen einen Fernando da auf die Siegerstrecke bringen kann.
Er kann ihn Lance drauf vorbereiten.
Genau, das ist eigentlich nur so ein Herantasten an Lance, dass er dann in seiner 15. Saison dann auch. Ich meine, der ist jetzt auch schon ewig dabei, oder? Wie viele Saisonen hat Lance Stroll schon in der Formel 1? Das müsste ja irrsinnig viele sein.
Gute Frage, was?
Und der debütiert hat.
Gefühlt da schon 5 oder so.
Also er ist 25 Jahre und dafür ist er schon ziemlich lange dabei, oder? Schauen wir kurz ins Wikipedia rein. Seit 2017. Also der ist, bist du der ist auch schon mit 19 in die Formel 1 gekommen.
In deiner 7. Saison?
Genau, und der ist auch schon in der 7. und ist gerade 25. Also wenn, solange Lawrence Stroll da irgendwie nicht der Geldspeicher schlägt oder ihm zu fad wird mit dieser Formel 1-Geschichte, dann, ja, also ich meine, haben schon Verrückteres gesehen, als dass da jetzt ein ganz wilder, es wird dann jetzt ein ganz wilder U-Turn vom Aston Martin-Team kommen und...
Aber stell dir vor, die machen das einfach wirklich, die sitzen das aus, der Lance fährt jetzt noch 10 Jahre, in den 9 Jahren hat er sein Team. Dass die jetzt einfach das komplette Know-how aufkauft haben davon.
würde mich ich weiß nicht, ich glaube, es würde mich gar nicht wundern, wenn Lawrence Stroll so dieses Lebensstil noch verfolgen will. Ja, aber dieses Jahr zumindest können wir uns, glaube ich, einig sein, dass das nichts wird mit Titel oder Siegen, außer es passieren ganz verrückte Dinge in einem Rennen. Was man auch noch, ja, wir haben schon gesagt, Carlos Sainz, Ferrari ist ungefähr im Gleichschritt mit Charles Leclerc gefahren, aber auch dasselbe wie bei Mercedes, Sainz auf dem harten Reifen, während Charles Leclerc dann am Schluss den soften bekommen hat. Dementsprechend ist er dann, also ist Charles dann 5., Carlos 6. Ja, bis auf die schwierige Stimmung können wir noch vielleicht kurz auf das Gerücht ein. Williams als möglicher Kandidat. Viel war ja auch Audi-Thema, nachdem die großen Teams eigentlich alle abgesagt haben. Ist für dich dann doch ein verständlicher Schritt oder eher seltsam, dass es dann doch nicht das Abenteuer Audi wird?
Ja, es ist irgendwie bitter. In erster Linie tut es mir für einen Carlos leid, weil ganz ehrlich, der Williams ist halt wirklich ein Kraxen. Dann fährst du gemeinsam mit dem Alex um die goldene Banane mit nächstes Jahr. Das ist ja wirklich bitter, oder? Weil du bist in einem siegfähigen Auto gesessen, in einem der Top 3 Teams und da musst du in Williams steigen.
Hast du Rennen gewonnen irgendwie, im Vorjahr?
Ja, es ist auch unverdient, weil seine Leistung war gut. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, der Carlos ist brav, gibt es ihm einen Vertrag. Und irgendwie... Boah, es wirkt nicht wie die beste Karriere-Choice. Es wirkt irgendwie so wie der letzte Notnagel, der heute noch ging. Vielleicht hat er schlecht verhandelt, ganz ehrlich gesagt. Weil da hätte ich mir vorher noch in den Audi gesetzt, bevor ich in den Williams sehe. Wenn ein Team kein Potenzial hat, dann ist es Williams. Ich meine, gut, der Sauber hat es auch nie gehabt, aber vielleicht in Audi-Kohle.
Das ist das halt, du hast mit dem Audi, habe ich das Gefühl, halt das, also ein bisschen das Versprechen, dass so das, was gehen könnte.
Hast mit Nico einen soliden Kollegen, gell? Ja. Der auf jeden Fall hindert. Ich meine, der Alex ist auch ein cooler Typ, da passt alles, aber der Williams, das ist doch wirklich bitter. Also, puh.
Das Einzige, was ich mir erklären könnte, ist vielleicht, dass Audi ein wirklich langjähriges Commitment haben wollte von Carlos. Und vielleicht Carlos dann doch bei Williams ein bisschen einen fahrerfreundlicheren Deal bekommt und sagen kann, ja, falls in ein oder zwei Jahren dann das Cockpit woanders frei wird, ist er quasi, kann er raus aus dem Vertrag, ja, ganz einfach.
Du kommst aber ein Top-Team unter, wenn du ehrlich bist. Von Ferrari gehst weg, die nehmen den immer, dann bleibt da eigentlich noch der McLaren über, zwei junge super Fahrer, da geht keiner so schnell weg, wahrscheinlicherweise. Und bei Mercedes hast du einen jungen George Russell, auf den sicher viel gesetzt wird in den nächsten Jahren. Naja.
Ja, und ja, das stimmt. Ein bisschen
reingekommen. Also das, eigentlich ist es bitter, weil es ist fast ein bisschen wie so eine Abseitsposition für ihn. Wo soll er denn jetzt groß hingehen? Bei die Top 4 ist nichts da und
es ist, ja, es ist,
du bist immerhin noch in der Formel 1.
Das ist es ja. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich die unteren 4 Teams anschaut, es ist ja alles eigentlich ungefähr kupft wie katscht. Du hast, ich meine, ob es jetzt Haas, Williams, selbst die Racing Bulls oder Sauber hast, es ist alles ungefähr im selbe Dilemma, wenn man sich ehrlich ist.
Ja, genau. Beim ersten Martin fährst du vielleicht um ein Podium mit im ersten
Rennen der Saison. Ja, nicht mal dann, wenn du Adrian Newey hast, aber sonst bezweifle ich's.
Ja, ey, es ist total bitter, aber dass der weder bei Mercedes noch bei Red Bull hat andocken können, ich kann es nicht verstehen.
Also das Red Bull dann nicht bereit ist. Ich meine, wie viel mehr kann er, der wird doch einen Paycut in Kauf nehmen dafür, dass er beim Red Bull fährt. Das kannst du mir doch nicht erklären. Oder? So dringend braucht er das ja nicht, wenn er dann ein paar Mille weniger verdient dafür im Red Bull. Das machst du ja auch allein mit Prämien und Werbesponsoren wett. Ich meine, beim Williams kriegen da nicht mehr so viel hin nach dir, als wenn du jetzt bei Red Bull sitzt. Ich meine, dieses Argument war auch immer, ja, Checo ist, sorgt für Harmonie im Team. Also dadurch auch, dass er jetzt nicht mit Max aneinander krachen kann, weil er ganz woanders auf der Strecke ist. Und
bei der Überrundung.
Ja, höchstens bei der Überrundung. Und ich glaube, und ja, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Man verlässt sich halt einfach drauf, ja, mit Max alleine holen wir auch schon die Konstrukteurs-WM. Ich weiß auch nicht, mir kommt's komisch vor, aber ich glaube, da man setzt bei Red Bull, und das kann sein, dass ihnen dann das in den nächsten Jahren auf den Kopf fällt, dass man sich sehr ausruht auf diesem aktuellen Team, diesem Dominanzteam der letzten 3 Jahre. Man ruht sich darauf auf, sagt, das hat bis jetzt mit Checo funktioniert, es kann weiterhin mit Checo funktionieren. Und auch die Juan-Marco-Konstellation, das ist jetzt scheinbar auch diese Pattsituation zwischen den beiden. Best Friends sind sie immer noch nicht, aber es wird sich zumindest nicht mehr öffentlich angefeindet. Auch mit Jos Verstappen ist ruhig geworden. Ich glaube, man versucht dieses Erfolgsteam jetzt irgendwie so ja durchzureiten und dann muss man irgendwann eh schauen, weil wenn Max auch keinen Bock mehr hat dann, was irgendwie absehbar ist. Oder wenn sie kein konkurrenzfähiges Auto mehr haben, dann müssen sie vielleicht den kompletten Rebuild machen. Und dann, ja gut, auch in Helmut Marko wird auch nicht jünger. Also.
Ja, ich glaube, auch da ist, glaube ich, irgendwann die Zeit seines Engagements dann auch limitiert. Der wird nicht mehr ewig da mitarbeiten, oder? Der muss sich dann auch irgendwann einmal zur Ruhe
setzen. Ja, möchte man meinen. Ich meine, auch der Lauda hat es ja auch, sag ich mal, bis zum Ende gemacht. Also ich
der typische Ausstieg aus der Formel 1. Ja, ich weiß nicht.
Es scheint so. Zumindest solange es gut läuft.
Was sagst du noch zu den Hinterbänklern? Die Alpine haben wir schon erwähnt. Ich meine, brav, 9 und 10. Sie gegenseitig nicht eingefahren. Brav, brav. Und ja, der Nico, ich finde immer ein bisschen so fies beim Nico, eigentlich ein braver Qualifier, gell? Aber der hätte eigentlich immer die Punkte verdient, finde ich, sehr von der fahrerischen Leistung her. Aber die on the long run gibt er, da hasst es kaum, gell?
Na, also das ist immer das Wunder, wenn es die Punkte macht. Wir haben jetzt auch ein Rennen gehabt ohne Ausfälle. Das spielt natürlich keinem der Hinterbänkler irgendwie in die Karten, weil so kann man Plätze gut machen. Die Alpinen sind wieder erstarkt. Da hast du echt dann ein schweres Standing. Strafe hat er auch noch bekommen. 5 Sekunden, ich glaube, für zu schnell in der Pitlane. Yuki hat dieselbe bekommen. Ich glaube, für den ist der Wechsel zu Audi gut, richtig gut. Also auch wenn es jetzt, da hast du noch einmal die Chance, vielleicht ein bisschen so auf diesem Alpine-Level zu fahren, wenn die Audi da wirklich die Kompetenz mitbringen. Sonst, ich weiß nicht, deine Karriere da in diesem Haas zu beenden, ich glaube, das willst nicht. Das ist deprimierend und dafür ist er zu gut, zu brav und eben, vielleicht kann das Wunder passieren und er kriegt noch sein Podium irgendwie in einem...
Das würde ihm wünschen.
Und das sage ich mal, ist die Chance größer, dass er das in einem Audi macht, als in einem Haas.
Nein, im Haas macht er kein Podium. Das Einzige, was ich noch erörtern wollen würde, sind die Racing Bulls. Die sind auch wirklich, hat nichts hingehört, oder?
Das war ein Wochenende zum Vergessen. Boah. Danny hat es auch schon nach dem Qualifying gesagt. Sie haben versucht, noch in den freien Trainings herauszufinden, woran es liegt. Man hat es scheinbar auch bis zum Schluss nicht herausgefunden. Ich glaube, das Beste für Danny ist gewesen, dass offensichtlich das Auto schuld war, weil auch Yuki, der ja normalerweise, sage ich mal, jetzt in 9 von 10 Rennen eigentlich eine sehr gute Performance, auch mit Punktepotenzial hingeliefert hat, heute auch einfach nichts gerissen hat. Und das.
Man muss ja sagen, die letzten Wochen waren die immer brav, haben die immer wieder mal, also einmal haben sie wirklich großartig gepunktet und sonst immer wirklich persistent was eingeliefert. Also das Wochenende war halt einmal eine Nullnummer.
Ja, voll. Das war passiert.
Deswegen das ist die Frage, ob die langfristig sich gegen den Alpine behaupten können, wenn der jetzt wirklich besser wird. Ich meine, gut, die sind noch 20 Punkte vorn, okay, das ist viel. Aber vielleicht, ja, na,
das
könnte noch mehr spannendes Duell werden.
Das glaube ich nämlich auch, weil die Alpine, so schlecht sie am Anfang waren, und aber so konstant war auch ein bisschen die Leistungskurve, jetzt die es nach oben zeigt hat. Und es sind ja auch, jetzt sage ich mal, die Fahrer jetzt keine kompletten, weiß ich nicht, Fahranfänger. Ein Gasly und ein Ocon, die können ja fahren, die können ja Punkte holen und die haben sogar bewiesen, dass sie gewinnen können, beide. Deswegen, wenn das jetzt halbwegs funktioniert, und das ist die Frage, wie gut werden die Upgrades noch kommen, die von den hinteren sind. Ich weiß nicht, das sind jetzt nicht die Teams, wo es immer das heißt, dass die mit dem Geld und mit den Upgrades um sich werfen können. Bei Racing Bulls möchte man es immer noch ein bisschen mehr meinen, aber ich meine, die haben jetzt auch die letzten vielen Jahre, das ist eigentlich seit der Toro Rosso-Zeit, ja, nicht ansatzweise irgendwie eine Leistung vom Mutterteam bringen können. Also ich glaube, viel bringt er das jetzt auch nicht, diese Nähe zum Red Bull-Konzern, die werden dann vielleicht nur noch schlechter.
Am Ende des Tages ist es die Ausbildungsstätte für die Piloten.
Ja.
Oder für die A-Mannschaft, so wie sie auch der Haas, der Williams und der Sauber sind, oder? In Wahrheit bereitet die das darauf vor, höhere Wein. Also du steigst dann von der Formel 1.5 in die Formel 1.0 ein, oder?
Ja, das Problem ist aber halt, dass die Teams jetzt ihre Fahrer ja haben. Also die auch ein bisschen, die haben sie sehr früh bekommen und die haben jetzt noch nicht mal die Seniorität, dass man schon nachschießen müsste, außer jetzt vielleicht ein Lewis bei Mercedes. Da kommt aber jetzt Antonelli und da redet man schon, dass man ihn einfach so in den Mercedes setzt. Also diese Ausbilderrolle, die müssen sie ablegen und müssen ja ihre eigene Identität jetzt inzwischen finden. Und das sehe ich aktuell halt nicht, weil deswegen gibt es diesen Bruch jetzt zwischen diesen Top-Teams und den hinteren Teams. Sie sind extrem starken und ich finde, sie müssen diese Ausbilderrolle endlich mal ablegen und selber Schritte nach vorne machen. Ich verstehe, dass es schwierig ist, das sind noch alles Kundenteams. Und von heute auf morgen und ohne immensen Geldzuwachs funktioniert es nicht. Und selbst, wie man sieht bei Aston Martin, selbst mit sehr viel Geld,
funktioniert es
nur so semi. Ja, du kommst zwar dann irgendwie ins Mittelfeld, aber der Angriff in die Topspitze hat auch Red Bull sehr lange gebraucht, muss man sagen. Also am Anfang ist Red Bull ist ja auch nicht von heute auf morgen da in Weltmeistertitel gefallen.
Nein, das ist aber war gut gemanagter Prozess.
Genau.
Bei Aston Martin wirkt es halt so, schon ein bisschen so, als würde da drin einfach die Furcht vor der Eigentümerfamilie umgehen, oder?
Ja, und du hast ein Problem, also, und wirfst ja Geld drauf, weißt, und verpflichtest ja, halt irgendwelche genau. Leute. Aber und baust dann halt vermeintlich das schnellste Auto und dann kannst du das nicht weiterentwickeln. Also ich habe, das ist, ja, du musst ja mehrere Komponenten haben, die alle zusammenspielen. Und nur Geld bringt nichts, nur gutes Management, glaube ich, bringt dir auch nichts. Dann hast du teilweise Haas gehabt, wo du ja nichts davon gehabt hast. Also, ja.
Es muss schon alles gebalanced sein, ja.
Genau, und jetzt hoffentlich finden die irgendwie einen Weg, dass sie das alle machen, weil es ist natürlich auch interessant. Ich finde es schade, dass dieses klassische Mittelfeld da dann nicht gibt, eben das ausgefüllt wird durch früher Alpine, Aston Martin, früher, also von den letzten, in den letzten Jahren, wo wir das so ein bisschen gehabt haben, dass dieser Leistungsabfall so hoch ist, ist schon ein bisschen enttäuschend. Und dann wären natürlich auch die Überraschungssieger, also alle außer Max sind Überraschungssieger heutzutage, aber die werden natürlich dann weniger.
Stimmt. Na, wollen wir nochmal den Schnelldurchlauf anstarten?
Ja, schauen wir uns nochmal an. Max Verstappen gewinnt Rennen Nummer 61 und damit, glaube ich, auch Rennen 61 der letzten 76 Rennen. Also diese immense, diese irre Statistik wird ausgebaut.
Streak.
Ja, unfassbar. Lando Norris auf der 2 im McLaren, auch der bestätigt die Formkurve, auch nun wieder mal knapp an einem Sieg vorbei. Lewis Hamilton auf der 3, erstes Podium in diesem Jahr und das zweite für Mercedes. George Russell, Lichtblicke, aber leider dann zurückgehalten von Strategieentscheidungen auch. Und Fehler beim Boxenstopp nur auf der 4. Charles Leclerc auf der 5 vor Teamkollegen Carlos Sainz auf der 6. Oscar Piastri etwas abgeschlagen vom Teamkollegen auf der 7, ebenso Sergio Perez auf der 8. Danach folgt das Alpine-Duo, das auch noch in den Punkten gelandet ist. Pierre Gasly auf der 9, Esteban Ocon auf der 10. Nico Hülkenberg auf der 11 im Haas Fernando Alonso, auf der 12 im Aston Martin Gunjo Show, auf der 13 dieses Wochenende das erste Mal in diesem Jahr Q1 überstanden. Lance Stroll auf Platz 14 im Aston Martin, Danny Ricciardo Platz 15 im Racing Bull, Valtteri Bottas auf 16 im Sauber, Kevin Magnussen Platz 17, Alexander Albon auf der 18, Yuki Tsunoda im Racing Bull auf der 19 und Logan Sargeant auf der 20. Auch dieser kuriose Moment war, er qualifiziert sich als 20. Und kriegt eine 3-Platz-Strafe. Cool, aber lieb gemeint, aber bringt er dann auch nichts. Ja, haben wir auch gesagt, Williams, ein enttäuschendes Wochenende auf jeden Fall. Und die Sauber, ja, haben sich in dem Bereich bewegt, wo sie sich eigentlich immer bewegen, weit weg von den Punkten. Und ja, dementsprechend unauffällig. Nächstes Wochenende geht es gleich weiter. Wir befinden uns mitten in einem Triple-Header. Das war jetzt Rennen 1 von 3 in Spanien. Wir bleiben natürlich in Europa und begeben uns nach Österreich nächstes Wochenende. Der große Preis von Österreich, dieses Jahr nur einen.
Österreich.
Heimcompris natürlich, das Overtake-Podcast. Ja. Dann wird hoffentlich Matti auch wieder am Start sein. Ich werde mich jetzt schon mal im Vorfeld entschuldigen, dass ich diesen Compris leider verpasse. Familiäre Verpflichtung. Da komme ich leider nicht dazu, den Compris zu schauen und zu sehen, das Rennen zu sehen und den Podcast aufzunehmen. So meine ich es. Und natürlich werden wir aber trotzdem schon mal vorweg sagen, was wir denn glauben, wie dieses Rennen ausgeht. René, du hast es mir schon in den Chat geschrieben, ich habe es schon verraten. Verrate es doch auch unseren Zuhörerinnen.
Komplett bold. Also in Österreich ist einmal klar, dass Max Verstappen gewinnt. Das tut er in Österreich grundsätzlich immer. Und ich bin jetzt ganz wild und sage, es wird der Red Bull Doppelsieg. Checo, der Checo fährt auf die 2, der ist voller Energie, der hat Red Bull vorher getrunken, schaut auf die und rast zu P2. Und auf P3 gewinnt Lando.
Ja, okay, Lando auf dem Podium ist, glaube ich, guter Tipp, Max Sieg sowieso. Checo finde ich verdammt mutig. Also das ist, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, out of the blue. Soweit würde ich nämlich nicht gehen, obwohl sie wahrscheinlich da jetzt alles versuchen, natürlich auch beim Red Bull Heimcompris zu performen. Würde ich nicht Checo auf dem Podium sehen. Ich sage auch Max den Sieg. Ich gehe mit der Streak. Die Streak geht weiter, auch Lando wird weiter erfolgreich fahren, wird auf der 2 landen. Und ich habe jetzt leider natürlich nicht nachgeschaut, wie es historisch aussieht. Aber ich glaube auch so ein bisschen an das Comeback der Ferrari. Oscar hat mich dieses Wochenende enttäuscht, deswegen bleibe ich jetzt mal bei Ferrari und sage ein Carlos auf der 3. Wer Mattis Tipp haben will oder sehen will, der schaut am besten am Rennwochenende auf Instagram vorbei. Dort werden unsere Tipps auch gepostet. Man findet uns unter @overtake_drf1podcast. Und wer uns auch gerne Feedback da lassen möchte, kann das entweder über Instagram tun, über Twitter, @overtakecast, oder wer lieber eine Mail schreibt, kann das auch tun, overtakef1@gmx.at. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen folgt, bewertet und ja, uns Freunden und Verwandten, Bekannten, Feinden, Fremden auf der Straße einfach weiterempfehlt. Das freut uns natürlich immer, weil wenn wir es uns selber erzählen, dann können wir es auch in der Sackerl reden.
Genau, oder einfach bei uns einen Overtake-Sticker ordern, senden wir euch gern zu und dann bitzen irgendwo auf eine Laterne oder Verkreuzung.
Ja, aber nur natürlich.
So richtig Guerilla-Marke.
Ja, aber nur mit Erlaubnis natürlich der Bezirkshauptmannschaft.
Der örtlichen Behörden.
Genau, der örtlichen Behörden. Damit das klar ist, wir machen
Landkreises.
Ja, wir wollen es ja nicht wegen irgendwas straffer machen.
Das Kultursenators, wen auch immer ihr da fragen müsst.
Sagen sicher, ja, sind sicher auch Fans. Das ist so, bist du von keinem hochrangigen Politiker, der nicht mal Overtake eingeschalten hat.
Definitiv.
Ja, Leute, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich glaube, wir haben dann ausführlich über diesen Spanien-Compris berichtet, der jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht als der, die wildeste Achterbahnfahrt der Saison in die Geschichtsbücher eingehen wird, aber zumindest einen klassischen Racetrack und man hat so ein bisschen ist man wieder reingekommen nach jetzt doch nur einem Rennen in 3 Wochen. Jetzt gibt es 3 Rennen in 3 Wochen und da wird jetzt durchgeballert, auch bei Overtake, also nächsten Dienstag dann Rennanalyse vom Großen Preis von Österreich, unbedingt wieder einschalten. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und René?
Wie immer, genug Benzin im Tank.
Ciao. Ciao.